Aber wie kriegen wir denn hin, dass es nicht dieses Klischee weiter ist, reichen Medizin, die können sich noch mehr leisten.
Wir brauchen halt erstmal die Grundlage, um den Case zu machen, dass es überhaupt was bringt. Also für eine gesetzliche Krankenkasse, irgendwann wird dir dann auch sagen, macht eigentlich Sinn, wenn du den Alterungsprozess beeinflussen kannst. Dann kannst du eigentlich alle altersbedingten Krankheiten behandeln oder aufhalten oder rückgängig machen. Also wenn du das wirklich verstehst und nicht nur Symptome behandelst, sondern wirklich die Ursache, dann hast du eigentlich einen viel größeren Impact auf Gesundheit. Wir wissen nicht, wie ein biologisches Alter wirklich gemessen wird. Und wenn man das nicht messen kann, kann man auch nicht messen, ob eine Therapie das besser macht.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Ja, wie ihr sehen könnt, sitzen wir heute wieder bei unserem tollen Partner der Years. Diesmal in einem anderen Raum als sonst, was einen klaren Grund hat. Wir haben nicht heute eine tolle Gästin da, was mich auf jeden Fall dazu verleiten wird, meinem Vater nachher zu schreiben, weil ich sitze nämlich zu zwei Frauen, die beide in Harvard studiert haben, was ich ultra krass finde. Und wir werden heute über das Thema Innovation und auch ich sage jetzt mal ein bisschen Progression im Gesundheitswesen sprechen. Genau, also herzlich willkommen, lieber Alex, und willkommen zur neuen Folge.
Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in den
Pulscheck.
Ja, jetzt ist schon wieder eine Woche vorbei, lieber Thorn. Und um so ein bisschen auch in den Kontext von dem heutigen Thema zu gucken, was war denn da bei dir wieder los? Ich habe gesehen, du warst auf vielen Konferenzen, vielen Events und bei manchen habe ich dich nicht so erwartet.
Du, also hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal auf einem Gesundheitskongress sprechen würde oder irgendeinem Healthcare-Business-Ding mit meinem Vater im Publikum, was übrigens most awkward thing in the world ist.
Ja, ist nicht schön.
Ja, super, ne? Er hat sich auch echt spät angekündigt. Er hat nur in der WhatsApp geschrieben, meinte so, ich komme morgen nach Hamburg, hol mich bitte um 21.30 Uhr ab. Ich so, komm, gehst du zum Gesundheitskongress? Ja. Und er so, ja, das war schon weird. Und seitdem begleitet er mich tatsächlich auf verschiedene Events, ne? Mhm. Und da zwischen Gesundheits- und Krankenhausmanagern zu sitzen, mit Ärzten und Co., ist etwas, was ich niemals gedacht hätte.
Ist auch vielleicht ein bisschen andere Welt als dein sonstiges Umfeld. Nicht, weil es fachfremd ist, sondern von
Publikum?
Vom Flair, hatte ich jetzt gesagt, aber ja.
Also ich sag mal, ich bin auf jeden Fall mit weitem Abstand die jüngste Person unter den Speakern gewesen. Was aber trotzdem auch interessant war, und das war mir jetzt gar nicht so sehr bewusst, ne? Also klar, natürlich das Thema Diversität ist jetzt nicht ganz groß ausgeschrieben in dieser Branche. Es sind schon viele Leute mit den gleichen Anzügen und irgendwie der gleichen Frisur unterwegs, also mit weniger Haaren.
Kein Top-Bahn, ja.
Genau. Ist wie krass diese Menschen nicht nur, ich sag mal, in ihrem echten biologischen und chronologischen Alter sind, ne, sondern in welcher Art und Weise auch die Zeit dort stehen geblieben ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir dann so die Panel-Talks anhöre, wenn es um Innovation, KI, Datenschutz und so geht, dass ich manchmal denke, ist das wirklich die Ernsthaftigkeit? Ist das wirklich die Welt, in der das gerade passiert? Beispiel: Alle Ärzte und Ärztinnen, die sprechen, regen sich permanent eigentlich über das Gleiche auf, nämlich, dass sie so viel Dokumentation und Administration haben. Weißt du, wie das bei dir in der Klinik ist? Ob du auch so viel Papierkram und Screentime hast?
Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Ich habe eine haptische Akte, die sehr groß und schwer ist. Also in der Welt bin ich teilweise unterwegs.
Du musst ja auch Urlaubsanträge mit einem Zettel, ne?
Ja, Kugelschreiber, fast, ne? Wie damals bei der Behörde im Umlaufverfahren. Nur, dass wir nicht verschiedene Farben für Unterschrift nehmen müssen.
Das finde ich so abgefahren. Die erzählen immer, dass sie irgendwas aufschreiben müssen, dass sie dokumentieren müssen, wo ich natürlich denke, ich kenne mindestens 21 AI-Tools. die das machen könnten, was aber natürlich Status quo aufgrund der Regulatorik nicht geht.
Was so ein Frust ist, ich war vor 5 Jahren, 7 Jahren auf diesen Konferenzen, so exakt diesen, wo du jetzt warst, und es war genau diese Probleme und das ist sehr frustig. Aber ich frage mich jetzt, was wollen die denn von dir?
Also frage ich mich auch, habe ich mich auch gefragt, ehrlicherweise, ne, was ich da quasi als Exot, ne, manchmal wird man da ja auch als Quotenmensch eingeladen. Was aber schon spannend war, ist, ne, in den Talks, in die ich gesprochen habe, ging es tatsächlich um Gaming.
Mhm.
Und ich habe mich auch gefragt, was kann Gaming eigentlich dazu beitragen, in diesem Gesundheitswesen zu verändern? Und dann habe ich eine Sache gesehen, dann war es mir sofort klar. Die Bildschirme. Wenn ich mir angucke, wie so Screens aussehen, ja, dann sieht das aus wie mein Biologieunterricht aus den 2000er Jahren.
Und ich sag dir, die Seiten laden genauso lange wie unsere ersten Internetbesuchsseiten.
Und das finde ich ja so spannend, ne? Weil ich sehe so viel Potenzial in dieser Gesundheitsbranche, was man auch verändern und disruptieren kann, wenn man einfach in Anführungsstrichen nur mal die Verpackung ändern würde. Mhm. Ja, also quasi das Design. Als Gamer lernst du von Anfang an, Leute zu motivieren, dass Dinge Spaß machen. Das ist ja die Haupteigenschaft von Gaming. Ja, du sammelst Experience Points. Du machst Quest, ne? Du levelst up, ja? Alles, was halt Spaß macht. Und in der Gesundheitsbranche habe ich das Gefühl, dass man alles machen kann oder nichts machen kann, aber vor allem nichts, was Spaß machen darf.
Das stimmt. Das ist jetzt nicht unser Hauptkriterium beim Arbeiten.
Als Kommunikationsmensch ist mir auch eine Sache aufgefallen. Die Wörter, die dort benutzt werden, alle feiern sich ab, dass sie das Wort Prävention jetzt benutzen. Und ich denke mir, Prävention hört sich an wie nicht fremdgehen. Ja, es funktioniert immer nur in Korrespondenz zu quasi dem Negativszenario.
Ja, ich weiß, was
da eigentlich passiert, wo ich sage, wieso sagt ihr nicht einfach Treue? Ja?
Ja.
Das heißt, Worte, Kommunikation und Sprache ist definitiv etwas, wo ich denke, da kann man sicherlich auch Veränderungen machen.
Es ist so, ja.
Aber auch die Darstellung von Programmen, von Software, ja, und von Umfeldern, was jetzt auch so ein bisschen auch hier die Brücke hierzu sein soll, auch wie etwas einfach aussieht vom Feeling. Ne, von dem ersten Eindruck, da sehe ich so viel Potenzial, was man...
Es ist so, es ist oft traurig, es ist oft desillusionierend, es führt dazu, dass viele Leute sich abarbeiten und dann Innovationen auch wieder scheitern. Es ist irgendwie ganz schwierig, da auch motiviert zu bleiben. Deswegen bin ich so gespannt, wie wir jetzt so die Brücke, weil wir ja wahrscheinlich heute erfahren, was so die krassesten Innovationen sind, wie man in die Zukunft gucken kann, was wir uns so gut vorstellen können. Und dann ist da diese Realität, wo ich ehrlicherweise relativ froh bin, dass du das jetzt mal live hands-on erlebt hast und weißt so ein bisschen, wie mein Alltag auch teilweise ist. Vielleicht musst du mal einen Tag mit hospitieren in die Klinik. Da wirst du wahrscheinlich auch denken, wo sind wir hier? Wie die Prozesse sind. Aber das ist ja auch ganz wichtig, dass wir beide Seiten kennen, weil wir können ja auch nicht immer nur, das sage ich oft genug, ne, nur für die krasseste Elite und Top-Prozent was machen, sondern wir müssen ja auch irgendwo gucken, findet die Gesundheitsrealität statt. Und ja, wir sprechen immer noch viel mehr über Krankheit als über Gesundheit.
Das stimmt, aber du kennst mich. Ich bin immer im Modus Großdenken, Leuchtturmprojekte. Ne? Kleiner wird es von alleine. Das ist aber echt eine gute Überleitung zu unserem Gast heute, unserer Gästin, um wirklich mal über die, in hoffentlich zu meiner Forschung, ich freue mich ultra lang schon auf diese Folge, ja, die großen Innovationen oder großen Chancen, mal zu sprechen.
Sprechstunde.
Und deswegen freue ich mich mega, ja, heute unsere Gästin begrüßen zu dürfen. Liebe Alex, toll, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch.
Wir haben es immer so, dass sich die Gäste und die Gäste immer so ein bisschen kurz selber vorstellen können. Wir hätten auch einen schönen Text ausdrücken können von ChatGPT, ne, mit deinen ganzen Vitas. Aber vielleicht könntest du einmal ganz kurz erklären, wer du bist und wie du vielleicht auch in diesen ominösen Raum gekommen bist.
Ja, ich bin Alexandra Bause. Ich bin promovierte Pharmazeutin und habe vor vielen Jahren an der Harvard Medical School meine Doktorarbeit gemacht. Und zwar habe ich da im Bereich zelluläre Alterung geforscht. Das ist jetzt schon über 15 Jahre her. Seitdem war ich dann noch im Management Consulting bei BCG, habe da in der Biopharma Healthcare Practice mitgearbeitet. Und jetzt seit einigen Jahren, seit was, 8 Jahren, haben wir einen Fonds gegründet. Der heißt Apollo Health Ventures. Da bin ich jetzt Teil von und wir investieren in ganz fokussiert Innovationen im Bereich Longevity Biotech. Also neue Therapien, Interventionen, Innovationen, die unsere gesunde Lebensspanne verlängern können.
Mega spannend. Bevor wir gleich zu Apollo kommen, ne, ich bin ja auch jemand, der in dieser Businesswelt sozialisiert worden ist. Und wir haben immer so gesagt, ja, BWL kann eigentlich so jeder machen. Ich glaube, das, was, ne, was ihr gemacht habt, ist nochmal was ganz anderes. Aber BCG ist natürlich schon in dieser Welt so mitunter das Allerkrasseste. Wie bist du da hingekommen? Also wie landet man auf einmal bei BCG in der Health Practice?
Das war tatsächlich der Weg aus Harvard. Also da kommt BCG hin und sagt, wir wollen jetzt die ganzen Leute, die aus, also das war deutsches BCG tatsächlich, aber amerikanisches BCG genauso, die gehen dann an die Unis und rekrutieren dann die ganzen PhDs aus den Top-Unis raus, um dann dort anzufangen. Und die waren auch sehr interessiert daran, sogenannte Exoten zu rekrutieren, das heißt Non-BWLer, also Leute, die in Physik oder Mathe oder Biomedizin promoviert haben, weil diese Expertise dann auch in den Projekten wieder zugutekommen kann.
Und was waren das denn so für Projekte? Weil ich habe ja anfangs erzählt, dass ich in so eine Bubble gefallen bin im Gesundheitswesen und ich manchmal den Eindruck hatte, täten ein paar Exoten eigentlich so ganz gut, ne? Was waren denn das denn so ungefähr so für Projekte?
Das waren eigentlich vor allem, also bei mir, es kann natürlich auch bei anderen Leuten anders sein, bei mir waren es vor allem Projekte, die die Strategie von Biotech- und Biopharmafirmen beeinflussen. Also wie entscheiden die, welche Produkte in ihr Portfolio aufgenommen beziehungsweise wie die rausgenommen werden? Wie analysieren sie den Markt und entscheiden anhand von Probability of Success für ein bestimmtes Thema und Marktgröße, ob sie das Produkt weiterentwickeln wollen oder nicht, also solche Sachen.
Und bei deinem Forschungsthema, dachte ich 15 Jahre her, da warst du richtig Early Adopter jetzt mit den Themen, die jetzt so heiß sind. Wie kam das, dass du so bei Alterung gelandet bist?
Ja, ich war ursprünglich, also habe Pharmazie studiert und war ursprünglich interessiert daran, neue Medikamente gegen Krankheiten zu entwickeln, gegen die wir im Moment keine Heilung haben. Und so das erste Thema, wo ich damals also dran gedacht habe, war Krebs. Das ist so eine Krankheit, da hat irgendwie jeder Respekt vor und denkt sich, also das kann jeden erwischen, auch in jungen Jahren. Und da war ich in der Krebsforschung in den USA und war dann bei so einem Seminar und da hat auf einmal ein Forscher, so ein Professor dazu gesprochen, über seine Forschung im Bereich Aging Science oder Geroscience oder Longevity Science, wie man es nennen möchte. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe. Also im Pharmaziestudium
auch
war
mit
das
dem Wort Longevity Science?
Die haben das damals Geroscience genannt, ja. Aber er hat es nicht speziell so genannt, sondern hat einfach gesagt, we're studying aging, the biology of aging. Und bestimmte Mechanismen in bestimmten Modellorganismen. Es war sehr, sehr früh damals. Es gab super spannende neue Entdeckungen, es war noch super early. Und dann habe ich gedacht, so krass, davon habe ich noch nie was gehört. Also Pharmaziestudium, so Aging ist eigentlich, also klar, alle Krankheiten, die behandelt werden, sind eigentlich altersbedingte Krankheiten. Aber das Thema Aging und der Alterungsprozess war irgendwie nie wirklich was, womit man sich so wirklich beschäftigt hat in der Schulmedizin oder in der Schulpharmazie. Und da habe ich mir gedacht, so eigentlich macht das total Sinn. Das war für mich wie so eine Epiphany. Wenn du den Alterungsprozess beeinflussen kannst, dann kannst du eigentlich alle altersbedingten Krankheiten behandeln oder aufhalten oder rückgängig machen. Also wenn du das wirklich verstehst, woher die eigentlich kommen und nicht nur Symptome behandelst, sondern wirklich die Ursache, dann hast du eigentlich einen viel größeren Impact auf Gesundheit.
Cool.
Und war da schon dieses, also das hört sich, ich habe auch echt das Gefühl, dass Deutschland auch immer super hinterher ist, ne? Aber war das dann auch schon so Preventive Medicine oder Preventive Thinking? Waren das schon so Aspekte drin oder war das noch, weil ich komme, Anne weiß das ja aus dem Elternhaushalt, wo alle Ärzte sind und ich bin immer mit dem Mindset aufgewachsen und deswegen frage ich das, ist ja egal, welche Krankheit ich in 20 Jahren bekommen werde, bis dahin werden wir eine Heilung finden. Ne, irgendeine Pille oder ein Schluck oder eine Therapie oder sowas. Ne? Wo war da, dieses Feld da angesiedelt?
Grundlagenforschung. Also Es wurde wirklich noch daran geforscht, was sind die Mechanismen, die eine Rolle spielen daran, dass Zellen länger altern, dass Zellen nicht mehr funktionieren und dass Tiere, die eine relativ kurze Lebensspanne haben, früher oder später sterben oder krank werden. Und damals war es noch Grundlagenforschung. Es ist jetzt 17 Jahre her, als ich das dass ich mich mit dem Bereich beschäftigt habe. Aber das ging relativ schnell. Also innerhalb der nächsten paar Jahre wurden dann einige dieser Hypothesen aus der Grundlagenforschung mit neuen pharmakologischen Molekülen quasi bewiesen, dass man da wirklich, also ein Beispiel ist Rapamycin, was man im Longevity-Bereich kennt. Da war damals noch die Forschung so, mTOR-Signaling ist ein wichtiger Pathway für Zellalterung. Und dann wurde gezeigt, dass mit Rapamycin Mäuse tatsächlich auch 20-25% länger leben. Und das, es kam dann schon sehr schnell von der Grundlagenforschung zum wirklichen Proof of Concept in Tieren. Also das gab's vor 15 Jahren, kam das eigentlich so raus, dass man das wirklich mit einem Molekül tatsächlich modulieren kann, den Alterungsprozess.
Anne, ist das, also ich kenne mich nicht aus, ne, aber es fühlt sich an, erst vor 15 Jahren haben wir angefangen, diese Sachen zu verstehen. Ist das normal in der Medizin?
Also wenn es jetzt um Rapamycin geht, denke ich, ist das schon ein normaler Abstand. Ich hätte mich jetzt eher interessiert, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, vielleicht weißt du noch so, wann hast du denn zum ersten Mal diesen Longevity-Begriff und diesen andere Denke für dich so entdeckt? Also wann hast du so gemerkt, dass so ein Switch, ne, so ein bisschen was Thoran eben sagte, wir nehmen das Wort für die falsch. Also ja, das habe ich tatsächlich erst vor den letzten paar Jahren gemerkt, dass das crazy. Irgendwie eine zweite Meinung, also eine zweite Bedeutung hat.
Ja.
Und zwar mein ganzes akademisches Leben und bis irgendwie die letzten paar Jahre war für mich Longevity immer die Wissenschaft der Alterung und wie man hier neue Therapien entdecken kann und entwickeln kann und die dann auch ja in Menschen klinisch validiert. Das war für mich immer so, also als Pharmazeutin immer mit der Brille auf neue Medikamente richtig entwickeln, so dass die an die breite Masse kommen können.
Wie definierst du es jetzt für dich?
Für mich ist es immer noch das Gleiche, aber ich verstehe, dass ganz viele unter Longevity jetzt auch so ein bisschen die Lifestyle Angles mehr definieren. Also inzwischen ist Longevity ein sehr, sehr breiter Begriff. Also manche in meinem Feld nehmen es immer noch für die wirkliche Cutting-Edge Innovation in dem Bereich und manche nehmen das eher so, was ist ein gesunder Lebensstil und nennen das dann Longevity.
Ja, das kennen wir auch total, ne? Also wir untereinander mit dem Begriff, wie wir damit umgehen. Genau. Und ich denke immer, es ist gut gemachte Prävention, weil die Leute das Wort, es ist catchier und vielleicht ein bisschen sexier. Gleichzeitig viele schreckt es auch ab. Das ist mir in der Klinik, selbst bei KollegInnen aufgefallen, die dann sagen so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausspreche. Und das ist doch Optimierung. Und ich finde es total spannend, dass da jetzt ein Begriff ist, wo wir aber eigentlich viel mit meinen und immer wieder auch erklären müssen. Ne? Deswegen frage ich auch deiner Definition, weil es ja wichtig ist zu wissen, woher kommst du und was siehst du darin? Und warum würdest du denken, dass es jetzt so einen krassen Zeitgeist hat?
Also zum einen, was jetzt halt gerade total wichtig ist, global gesehen, der demografische Wandel. Also Leute werden immer älter und obwohl wir extrem viel Fortschritt gemacht haben, in Krankheiten zu bekämpfen, sehen wir trotzdem, dass Leute auch mit dem Alter immer noch krank werden und länger krank bleiben, weil die aktuellen Therapien gehen ja nicht wirklich die Ursache an, die Grundursache in den meisten Fällen, sondern eher symptomatisch. Wie kann man jetzt irgendwie die Symptome lindern, so dass die Leute weniger Beschwerden haben, aber sie bleiben eigentlich noch krank. Und man versucht einfach damit irgendwie das ein bisschen abzumildern und zu verbessern. Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken, wie sich dieser demografische Wandel long-term irgendwie auf unsere Gesellschaft auswirken wird, das ist nicht haltbar. Also wir müssen irgendwas machen und mit der Geburtenrate kommen wir nicht hinterher. Mit der Healthy Longevity kommen wir aktuell auch nicht hinterher, die Art, wie es gerade gemacht wird. Das heißt, wir brauchen eine bessere Strategie, wie wir Leute länger gesund halten. Weil wenn jeder irgendwie zum Pflegefall wird, dann ist die Gesellschaft aufgeschmissen. Und das müssen wir verhindern oder irgendwie versuchen, das besser zu managen.
Und da bist du mit Apollo Ventures, das ist so einer eurer Fokio.
wo ihr so dran
das
seid.
Das ist unser Hauptfokus. Okay. Also und dazu kommt vielleicht auch noch diese Longevity Science, von der ich gesprochen habe. Also vor 15 Jahren war es noch Grundlagenforschung. Dann kam relativ schnell die Validierung in Tiermodellen. Es gab dann auch immer mal wieder Firmen, also Biotech-Firmen, die in dem Bereich was gestartet haben. Bisher war noch nichts wirklich erfolgreich. Aber das liegt auch daran, dass es viele andere Hürden gibt. Weil, und das Problem ist jetzt aktuell noch, wir können Aging nicht richtig messen. Und da hast du wahrscheinlich auch ein paar Ideen zu. Aber Fakt ist, aktuell können wir es nicht messen. Wir wissen nicht, wie ein biologisches Alter wirklich gemessen wird. Oder ein Health Status oder wie auch immer man es nennen will. Und wenn man das nicht messen kann, kann man auch nicht messen, ob eine Therapie das besser macht. Also da sind gerade ganz viele Sachen, die sich bewegen. Es gibt sehr, sehr viel Innovation im Bereich. Was kann man messen? Epigenetisches Alter. Da entwickelt sich viel, was hoffentlich in den nächsten Jahren auch wirklich validiert wird. Und gleichzeitig, wie willst du das messen, wenn du nichts hast, was es validiert beeinflusst? Also du brauchst irgendwie, es ist Henne und Ei. Du brauchst eine Therapie, die es beeinflusst, und du brauchst den Marker, um es zu messen. Und das entwickelt sich jetzt gerade parallel. Und das ist auch das, wo wir gerade die Opportunity sehen, wirklich diesen Longevity-Medicine-Bereich zu revolutionieren.
Ich finde es total spannend. Ich meine, ich dachte immer, ich würde mich im Landscape des Kapitalmarkts, der Investoren und sowas auch ganz gut auskennen und sowas, ne? Und man kennt ja ganz viele VC-Namen und Co. Und euch habe ich erst seit ein paar Monaten auf dem Radar, ne? Und denk so, okay, krass, wie ist das? Und dann habe ich mir ein bisschen angeguckt, ne, wie ihr eigentlich aufgestellt seid und was irgendwie crazy ist. Und das ist jetzt kein Diss an meine alte Vergangenheit, mein altes Leben, ja. Aber bei den meisten VCs sitzen halt irgendwelche BWL, ich hätte normalerweise Monkeys gesagt, sage ich natürlich nicht, Menschen, ja, aber so BWLer. Boah, ich sitze ja, fast jeder von euch hat ja einen PhD, ne, einen Doktortitel und so, ne, richtige Wissenschaftler. Wir Gamer und Nerds sprechen immer von der Lore, der Entstehungsgeschichte, ne, wie ist Apollo entstanden, ja, also wer kam als erster auf die Idee, wie sind die anderen dazu gekommen, ne, mit welcher Mission wurde das gemacht, das würde mich mal mega interessieren.
Ja, es kam tatsächlich von zwei Nicht-Scientists. Die Vision hatten tatsächlich. Die haben gesagt, die finden das Thema spannend. Mhm. Die sehen eine Opportunity, also quasi die Visionaries dahinter, die sagen, wir sehen da einen riesen Impact und wir wollen Impact machen. Wir haben selber nicht Expertise. Wir brauchen jemanden, der sich in dem Bereich auskennt, und wir bauen das Team. Und dann kam ich dazu, da kamen noch, also nach mir noch viele andere dazu, die eben diese Expertise mitbringen in dem Aging, Longevity, Biotech, Healthcare, Biopharma, Market und Investments. Und der Grund, warum du uns wahrscheinlich nicht kennst, ist, weil wir kein klassischer Health Tech oder Tech VC sind, sondern wir sind ein real Biotech oder Healthcare Biopharma VC. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer als die traditional Health Tech VCs, die du hier so siehst. Da gibt's eigentlich in Europa nicht so viele, also kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, so die großen Fonds in dem Bereich in Europa. Das ist eher ein US-Thema.
Ja.
Und das ist auch der große Markt.
Mega cool. Und könntest du mal so beschreiben, was das so sind? Weil für euch sind diese Begriffe, ne, so Biotech, für mich hört sich das alles nach Biologie in ultra krass an. Ja. kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ist also, sind das Medikamente? Sind das Supermikroskope, ja, die entstehen, ne? Sind das KI-unterstützte Datenanalyse-Scanner, also, oder Reagenzgläser oder sowas, ne? Also, um so ein bisschen zumindest meine Community, ja, greifbar zu machen, was sich dahinter verbirgt?
Super wichtig. Gut, dass du es sagst. Also, Biotech ist tatsächlich neue Medikamente.
Mhm.
Und ein Beispiel davon, was vielleicht viele jetzt kennen und was vielleicht auch ganz gut zum Longevity-Bereich passt, ist diese GLP-1-Agonist, wie zum Beispiel Ozempic, Wegovy. Das sind Sachen, die wurden entwickelt für eine bestimmte Krankheit, aber die werden jetzt im Markt eingesetzt und können eigentlich ganz, ganz viele Krankheiten behandeln. Also nicht nur Diabetes, Obesity, man hat irgendwie auch gesehen auf Alzheimer's, Kidney Disease. Also das sind ganz, ganz viele Beneficial Effects.
Für meine Leute, die zuhören, das ist die Abnehmspritze.
Ja? Genau, genau. Die
mehr noch kann als abnehmen ist. Ne? Das
genau.
Genau. In Studien, was da.
Aber es ist eigentlich quasi Diet in a Shot. Also du kriegst quasi dadurch, dass du das wöchentlich injizierst, hast du weniger Hunger, kannst dich besser kontrollieren. Also es macht es einfacher zu fasten, was eigentlich dann wieder ein Lifestyle. Aber es ist quasi eins der Sachen, die vielen von uns schwer fällt. Und mit diesem Medikament wird es den Leuten einfacher gemacht, sich an diesen gesunden Lebensstil zu halten.
Es gibt ja Leute, die sagen, es ist die erste echte Longevity-Medizin, so, weil es genau. Halt eben so viele Dimensionen, ne, von eben Heißhunger, Appetit, ja, aber eben auch Diabetes vorbeugt. Das ist total spannend. Also das heißt, ihr investiert vor allem in Firmen, die so Labore haben. Ja,
die solche Sachen entwickeln, also die sowas wie ein GLP-1, also GLP-1 gibt's natürlich schon, das ist schon von Novo und Eli Lilly alles abgedeckt, da gibt's natürlich immer noch Innovationen, aber die sind jetzt schon so weit, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die in die nächste GLP-1-Innovation investieren werden, aber gleichzeitig mit dem GLP-1-Agonist kommt ein anderes Thema auf, Muskel. Da gibt's irgendwie noch nicht so viel in der Pipeline, was irgendwie dazu führt, dass unsere Muskelmasse erhalten bleibt, wenn wir weniger essen und wenn wir GLP-1-Agonist zu uns nehmen. Was gibt's da? Was gibt's da für neue Methoden, für neue Mechanismen? Wie kann man quasi jetzt was entwickeln, was unsere Muskelmasse erhält? Andere Themen, Inflammation, das wird jetzt auch nicht so ganz gut durch die GLP-1s. Also klar, man hat schon einen Effekt, aber Inflammation ist ein Thema, also Entzündungen, chronische Entzündungen oder ja stille Entzündungen, also nicht, weil man irgendwie einen Infekt hat, sondern das wird mit dem Alter einfach immer mehr und da gibt's auch viele neue Mechanismen, die diesen Entzündungsprozess modulieren und die dann auch einen positiven Effekt auf Leber, Fett, Nieren, Lungen, Alzheimer's. Also da gibt's auch ganz, ganz breite Anwendungsgebiete für diese Sachen.
Gibt es schon irgendwelche Namen, die wir gehört haben sollten? Oder?
Es gibt noch nichts, was jetzt wirklich so weit ist, dass man das in der Klinik sieht. Das muss alles noch in der Klinik validiert werden.
Mhm. Aber das sind so die Themen. Ich finde es ganz spannend, ne, wenn du sagst, wir haben die Abnehmspritze und um das auf diese Lifestyle-Pillars wieder runterzubrechen, ne, weil wir lösen ein Thema, das vielleicht mit Ernährung zusammenhängt, mit Impulskontrolle, also irgendwas Mentales. Dann haben wir aber das Thema Kraft und Bewegung wieder mit drin. Also das muss ineinander greifen. Und dann ist es natürlich irgendwie auch spannend, wie dann auch wieder ein Medikament das andere ablöst und es so modular ist. Also es ist doch immer so zusammengehört.
Es gehört gehört alles zusammen, aber ich glaube, es ist doch sehr individuell, weil es gibt Leute, die einfach vom Lifestyle, von der Genetik vielleicht eher dazu tendieren, dass sie mit dem Thema Diet ein Problem haben und für die wäre dann GLP-1-Agonist hilfreich. Und es gibt Leute, die halt andere Challenges haben, wo sie dann vielleicht von einer anderen Therapie profitieren würden. Und es gibt dann auch je nach Alter wiederum andere Mechanismen, die den größten Hebel haben. Da gibt's dann auch das Thema Senolytics. Das ist auch sehr viel in der Klinik.
Die Zombie-Zellen, ne?
Das sind die Zombie-Zellen. Also die Senescent Cells sind die Zombie-Zellen, die dann aber auch die Gewebe zerstören und chronische Entzündungen.
Das sind Zellen im Körper, die eigentlich nichts mehr im Körper zu suchen haben und es gibt Sachen, die in der Lage sind, deswegen heißen die Zombie-Zellen, ne, weil die sind
sind eigentlich halbtot. Ja.
Halbtot und es gibt eine Forschung, die versucht, diese Zellen aus dem Körper zu eliminieren.
Genau. Also die entweder versuchen, dass die Zellen sich selber umbringen können, weil das ein Mechanismus ist, der gestört ist in diesen Zellen, oder dass das Immunsystem die wieder klären kann.
Ja, da schlägt mein Nerdherz natürlich höher, ne? Zombies, die sich Zombies killen, so, ne? Aber ja, super spannend. Was ich ja cool finde, ist, dass es etwas ist, was jetzt mal zweifelsfrei Impact hat, ne? Also mehr Impact als zum Beispiel Krypto und NFTs und sowas, so, ja? Also es ist etwas mit einer hohen intrinsischen Motivation, was, ne, nah an, ohne dass es jetzt so sein muss, aber vielleicht ist es das auch, Weltrettung, Menschenrettung ist. Was aber auch, und das ist so meine Rolle in dem Podcast, und ich gucke ja mal, womit man Geld auch verdienen kann, wenn ich überlege, was waren die letzten Schlagzeilen der letzten Jahre, was irgendwie krasse Aktienkurse waren, ja, dann war es die Nvidia-Aktie, ja, also AI und Grafikkarten und Ozempic, so. Das ist so, was ist eure Investmenthypothese, ne, da rein? So, es ich frage ganz blöd, wie reich kann man werden? Oder wie viel Impact kann man
machen? Das ist eine Frage, wie gut man die Investments aussucht, aber ich glaube, das Thema.
Und wie wichtig ist euch das?
Das Thema, also klar, unsere Investoren wollen natürlich auch einen Return, aber ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Wenn du einen großen Impact machen kannst, dann kannst du das nur, wenn du damit auch Geld verdienst, weil sonst hast du keinen Käufer. Das heißt, du musst deine Strategie und dein, also nicht nur unsere Investmentstrategie, sondern die Strategie unserer Portfoliounternehmen so beeinflussen, dass sie möglichst großes Potenzial haben von einer großen Pharmafirma wie Eli Lilly oder Novo Nordisk oder wenn es sonst noch Pfizer, wen es alles gibt, gekauft zu werden und dass das Produkt dann wirklich auf den Markt kommt. Und das heißt, wenn wir investieren, gucken wir, also als allererstes, mein Key Gating Criteria ist, wie solid ist die Science? Also glaube ich wirklich, dass die Science ein Potenzial hat, hier einen Impact zu schaffen auf gesunde Human Lifespan oder Human Health Span. Und dann kommen ein paar ja more VC-Pharma-Kriterien dazu. Also gibt es eine solid IP dafür? Weil wenn es jetzt irgendwie ein Generic
Patent
ist,
oder?
Genau, also okay. Ein Patent. Wenn es jetzt ein Generikum ist, was irgendwie schon seit Jahren auf dem Markt ist, wo keiner ein Patent monetarisieren kann, dann ist das auch ein bisschen schwierig, weil dann will es auch keiner entwickeln. Dann, wie kommt das überhaupt in die Klinik? Weil Longevity ist aktuell keine Krankheit oder nichts, was eine Krankenkasse bezahlen würde. Das heißt, wenn du sowas entwickelst, musst du ja irgendwie auch zeigen, dass es einen Benefit im Menschen hat und dass das jemand kaufen würde.
Oder bezahlt. Ne?
Das bezahlt.
Ist ja in Deutschland ja ein komisches System. Die es benutzen, sind ja nicht die es bezahlen.
Ja. Und dann kommt noch dazu, also der letzte Punkt ist, kannst du das so aufsetzen, und das kommt jetzt wieder zu dem Thema, wer hat dann Zugang dazu am Ende? Also ist es wirklich nur eine kleine Gruppe von Leuten, die sagen, ich habe jetzt so viel Geld, ich nehme das jetzt einfach mal. Also GLP-1 ist ja auch nicht günstig, aber wenn die Krankenkasse es übernimmt, ist es immer noch, hat man viel breiteren Access dazu. Wie kann man das so entwickeln, dass möglichst viele davon profitieren können? Also möglichst viele Leute Zugang auch dazu bekommen, weil es die Krankenkasse bezahlt. Das sind irgendwie so Sachen, die alle zusammenkommen müssen, damit wir sagen, das ist einerseits ein gutes Investment, weil das eine große Probability of Success hat, weil die Science solide ist, aber gleichzeitig auch ein großes Marktpotenzial, weil wir viele Patienten damit erreichen können.
Um es vereinfacht auszudrücken, ne, also im normalen VC-Business, wie ich es halt kenne, Scale ist dann oft natürlich Software, weil es leicht zu skalieren ist, ne. Ich stelle mir das jetzt in dem Fall ein bisschen aufwendiger vor. Da sehe ich Labore und so Sachen, die Sachen abfüllen und so. Aber für euch ist der Scale die Schnittstelle zwischen Krankenkassenfähigkeit, ja, oder Affordability. Also im Sinne von, dass man das halt, ne, zu einem kostengünstigen Preis gut in den Markt treiben kann.
Ja, und der Key ist da eigentlich die Evidenz. Also man muss die Evidenz generieren können, damit eine Krankenkasse das bezahlen will.
Ja, für alle, die mit dem Wort Evidenz gerade nicht so viel anfangen, empfehle ich die Folge mit dem lieben Jan K. Hennigs, ne, der hier auch Arzt ist von der Years. Dem habe ich da ausgelöchert, ne, was heißt eigentlich Evidenz, ne? Aber im Kern eben eine solide Studienbasis anhand vieler Faktoren, die das auch validiert haben. Okay, ich frage das nämlich extra, weil vielleicht hören ja irgendwelche Leute zu, die eine geile Idee haben, die an was forschen, die aber vielleicht gar nicht wissen, dass es auch ein VC-Thema sein könnte, ne? So vom Dealflow her, was denn eben so Kriterien sind, um sich dafür zu qualifizieren. Das heißt, evidenzbasiert arbeiten Leute, ne? Und eine ordentliche Studienlage ist quasi die erste Kriterium.
für uns. Also es gibt auch Leute, die investieren in Sachen, die jetzt vielleicht nicht so evidenzbasiert sind, aber das ist für uns.
Ja, wie guckt ihr denn auf so Soft-Sachen oder viele, gerade Early-Investments sind ja oft eher ins Team, in die Vision, Idee. Das ist dann bei euch nicht so der...
Das Paper und Journals.
Also man muss schon die Daten haben, damit wir sehen können, dass da wirklich Solid Science dahinter steckt. Also wenn man nur eine Hypothese hat, dann ist es schwierig. Wir machen auch viel Venture Creation. Das heißt, wir machen auch selber, wenn wir eine Hypothese haben und validieren die. Aber dann ist es eher ein Team, was wir dann selber aufbauen. Und Team ist tatsächlich super wichtig, aber das kann man immer noch rekrutieren. Also es ist bei dem Biotech-Thema ist es nicht so wie beim Tech-Thema, wo du schon von Anfang an irgendwie das super charismatische Founding-Team irgendwie drin hast, die dann irgendwie sagen, wir machen einfach was Cooles und es wird schon. Sondern bei Biotech hast du halt eine Science, die dahinter steckt und dann brauchst du halt ein erfahrenes Team, was weiß, wie man das weiterentwickelt.
Wie ist das denn? Also so wie ich das verstanden habe, ist so eine Studie, eine richtig gute Studie auch richtig teuer. Ne? Henne-Ei. Also ein Startup, und vielleicht fällt das dann raus, kann ja so eine Studie gar nicht finanzieren. Ne? Also richtig rausgehört zu haben, finanziert ihr dann quasi, ich sag mal, die ersten 40% der Studie, ja, und wenn das gut funktioniert, dann wird so, weißt du, wie so ein Videospiel noch mehr unlocked, ja, und gemacht. Oder wie kommt man zu einer Studie, wenn man das hat? Also wenn man so eine Idee hat, ja, und man weiß, okay, ich gehe anhand dieser und dieser Annahmen davon aus, dass ich auf einem richtigen Pfad bin, ich muss es aber halt irgendwie validieren und dafür brauche ich, das wäre die nächste Frage nachher, Geld und Zeit, ne, weil es muss ja auch immer über einen gewissen Zeitraum überbrückt werden. Wie löst man dieses Henne-Ei-Problem? Wer bezahlt was?
Also das meiste, wo in, also der Stage, bei dem wir investieren, ist sehr viel Arbeit schon vorher reingeflossen.
Okay.
In Akademie, also in der Universität, wo der Professor irgendwie geforscht hat oder Leute haben publiziert zu einem bestimmten Thema und es ist genug Substanz da, dass man versteht, okay, hier ist ein Mechanismus, ein molekulares Target, was super interessant ist, was super wichtig ist für die Alterung. Und vielleicht haben wir dann auch irgendwo einen Professor gefunden, der sogar schon ein Molekül entwickelt hat, was man hierfür einsetzen kann, für dieses Target oder für diesen Mechanismus. Das heißt, da gibt es schon aus Publikationen oder aus dem Labor von bestimmten Akademikern einen Datensatz, der uns schon mal ein bisschen Confidence gibt, dass da wirklich Substanz dahinter steckt. Und dann finanzieren wir die ersten paar meistens Animals-Studien, also in Mäusen oder in Ratten oder was auch immer für Modelltiere da relevant sind, um das zu validieren. Und da kommt das erste Investment rein. Aber die richtig großen Investments sind dann in Menschen.
Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ne? Also unbedingt. Also machst du ja eh immer.
Besser ist das?
Ja. Ich habe mal letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, seine Doktorarbeit, die hat in einer Universitätsklinik geschrieben, hat schon 1,5 Millionen Euro gekostet. So, ne? Anhand quasi der Daten, die dafür erhoben worden ist und die Kapazitäten und die Opportunitätskosten. Ich war da nicht schlau genug, um zu fragen, ist das besonders viel oder besonders wenig für eine Doktorarbeit? Mein Initialgefühl war, es fühlt sich sehr teuer an. Ne? Aber ist das so dieses Stadium, ne, dass an so geilen Universitätskliniken und in Amerika und so halt so Teams so krasse Sachen machen und dann ihr dann das spottet?
Ja, ganz genau. Also es gibt viel non-dilutive Funding, also Funding, die an Universitäten gehen, die erstmal diese Basics, also die Grundlage für eine neue Biotech-Company haben. Und das kann mehrere Millionen sein, die da reingekommen sind. Es kann auch schon quasi die Ideen der Company geben, die aber immer noch ohne VC-Funding auskommen, weil die halt so viele Grants bekommen und damit dann sich immer weiterentwickeln können. Und irgendwann, wenn die dann wirklich große Studien machen wollen, gibt es tatsächlich immer noch Grants, die auch klinische Studien fanden. Aber oft ist es dann so, dass da zu dem Zeitpunkt dann auch ein VC mit reinkommt und oder mehrere VCs mit reinkommen und das mit unterstützen.
Crazy spannender Markt. Ich muss diese Frage stellen. Wie geht dann ein Dealflow in diesem Business? Also kriegt ihr Pitch-Decks als PDF geschickt oder Gehst du durch so EBSCO-Databases und Journals und scoutest? Also wie entdeckt man ein Investable Target?
Ja, beides. Also ganz am Anfang da gab es noch nicht so viele Longevity Biotech Companies, ja, als wir gestartet haben. Also es war noch ein ganz dürres Feld. Da sind ja viele auf Konferenzen gegangen, also auf Aging Research Konferenzen, wo dann die Wissenschaftler quasi ihre neue Grundlagenforschung vorgestellt haben, um erstmal so ein Gefühl dazu bekommen, was für Mechanismen sind gerade besonders high potential. Und dann kam es immer mehr so, dass wirklich entweder Professoren oder schon geformte Startups zu uns gekommen sind. Und jetzt ist es ein Mix von beiden. Also wir haben einmal quasi immer Literature Search. Also wir gucken uns PubMed, also ist diese Seite, wo man dann die ganzen Publikationen durchsuchen kann. Und wir haben sehr viel Inbound Dealflow. Also inzwischen kennt man uns auch als Biotech Longevity / Age-Related Disease Investor. Das heißt, wir bekommen auch viele Pitch-Decks von entweder anderen Funds oder von Biotechs direkt zugeschickt. Und wir lernen die auf Konferenzen kennen. Aber gleichzeitig gucken wir auch immer in der Literatur, was gibt's irgendwie für neue Ergebnisse? Mit wem könnten wir vielleicht auch was Neues starten, wo es noch kein Startup gibt?
Mega cool.
Und wie kamt ihr zur Years Klinik? Also wie ist da so die Story?
Ja, Years ist nochmal eine ganz andere Story im Vergleich zu dem, was wir sonst machen. Wir machen ja sonst Medikamentenentwicklung. Aber zur gleichen Zeit ist auch die Frage, wie misst man Alterung? Wie versteht man, welcher Patient oder welcher Mensch von welcher Therapie oder welcher Intervention am meisten profitieren würde? Und im Moment ist es ja eher so one size fits all. Du hast hohes Cholesterin, kriegst ein Statin, du hast irgendwie Bluthochdruck, kriegst irgendwie Bitterblocker, was auch immer. Aber es ist ja eher so symptomatisch gesehen. Und wir wollten wirklich schon mal den Anfang machen, wie würde das denn in der Zukunft aussehen, wenn es dann wirklich die Longevity Therapeutics gibt, die wir entwickeln? Wie können wir das präsymptomatisch besser verstehen, wer von etwas profitieren würde? Aber wie können wir auch jetzt schon mit den Sachen, die es jetzt schon gibt, evidenzbasiert oder evidenzinformiert, wie Jan das wahrscheinlich gut erklärt hat, jetzt schon Leute länger gesund halten? Weil also das Gesundheitssystem ist ja eher, also es gibt zwar viel Prävention, aber es ist super so vague gehalten, was man da wirklich macht und wie man das wirklich umsetzt. Da muss es irgendwie eine bessere Art geben, das mehr Leuten irgendwie anzubieten. Und wir werden auch viel gefragt, so, ja, ihr macht doch Longevity, was soll ich denn nehmen? Welches Supplement soll ich nehmen? Und es gibt's halt, also ich kann niemandem ein Supplement empfehlen. Klar, es gibt Sachen, die jeder wahrscheinlich irgendwie, also die meisten vielleicht irgendwie ein Defizit haben oder sowas, aber eigentlich muss man das alles messen und besser verstehen, was für einen persönlich besser ist. Und das wollten wir quasi beides mit Years abdecken. Also einmal den Alterungsprozess und die Biomarker besser verstehen, damit wir in Zukunft auch die Medikamente, also die Evidenz generieren können, um die Medikamente auch von der Krankenkasse für diese Patienten reimbursed zu bekommen. Aber gleichzeitig, was gibt's jetzt schon? Was können Leute jetzt schon machen, um länger gesund zu bleiben?
Es ist insofern spannend, weil das hat mir bisher noch gar nicht so in der Form erzählt, aber hier ist es ja quasi eine Art Data Crawler, ne? Weil man auf dem ersten Blick ja mal denkt, es ist im Prinzip eine Art Klinik, ne? Oder super fancy Praxis, sowas, aber es ist halt einfach auch ein Forschungsprojekt, ne? Es ist einfach auch ein Forschungsprojekt, in dem man halt auch Daten, und ich bin ja auch selber Patient hier, eben immer so eine Einwilligung ist, dass man sagt, so man contributed zu einem higher cost, nenne ich jetzt mal, wo ich das auf Deutsch sagen kann. Und ich glaube, das ist total spannend, ne, dass ihr eben genau auch da reinguckt und das macht. Also so war denn quasi der Need dafür da, dass man sowas machen muss.
Ja.
Und warum sitzen wir jetzt so in so einem fancy Raum mitten in Berlin? Also was waren dann die Schritte danach?
Also wir wollten das einfach anbieten. Und wir wollten es so bequem wie möglich machen, das Leuten zugänglich zu machen, aber auch gleichzeitig dass Leute das gerne machen, dass es quasi ein positives Gefühl dabei gibt, wenn man jetzt sagt, ich gehe zu meinem Check-up und es nicht irgendwie so ein Krankenhaus, wo du dann irgendwie von Flur zu Flur irgendwie rennst und irgendwie Krankenhausbetten rumgeschoben werden oder sowas, sondern wirklich was einen auch ein gutes Gefühl gibt und wo man dann auch rausgeht und sagt, ich habe mir jetzt was Gutes getan. Aber gleichzeitig müssen wir halt auch mit den Insights, die wir generieren, also wie du sagst, das ist eigentlich ein Enabler, um die Zukunft des Gesundheitssystems, wie wir sie sehen, überhaupt möglich zu machen. Weil ohne diese Daten können wir niemals den Case machen, hey Krankenkasse, du musst das jetzt für diesen Patienten bezahlen. Weil wir brauchen diese Daten, um zu zeigen, diesen Patienten geht es wirklich besser, wenn wir das so machen.
Das ist so ein Leuchtturm, wie du meintest, ne? Macht Spaß, hier hinzugehen, freudvoll besetzt, datenbasiert.
Total. Also ich, Anne und ich diskutieren das ja oft, ne, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass man immer ein bisschen was braucht, was a little bit crazy ist. So, ne, so ein bisschen sich erstmal anders anfühlt. Ne? Das fängt ja hier logischerweise beim Branding halt an, ne, wie das halt heißt, ne, mit der Darstellung. Um dann eben überhaupt Leute, weil wenn es nur so ein bisschen anders ist, ne, dann interessiert es niemanden mehr aus meiner Sicht. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man etwas baut. Und das kann man ja genauso sagen, ne, das hierhin, das fühlt sich an wie ein Retreat. Ja, als irgendso wie so ein skandinavisches, schönes Designhotel, ja, in dem ich hier sitze und in dem ich halt auch Tests machen kann. Und diese Tests fühlen sich aber nicht an wie so Untersuchungen, ne? Ich meine, ihr wisst alle, dass ihr es auch natürlich unser Partner dieses Sponsors-Podcasts ist, aber wir machen nichts, wo wir nicht Überzeugungstäter davon sind. Aber es fühlt sich eben auch an, als würde man ab dem ersten Moment, wo man reinkommt, was für seine Gesundheit tun. Als wäre man schon direkt im Lösungsmodus. Ne? Also nicht nur, hey, gib mir eine Diagnose und off, shit, ne? Sondern ich gehe rein und für mich ist ganz klar, die nächsten 8 Monate werden noch besser. So, ne? Es ist quasi so ein Startknopf, dass es cooler wird. Und das finde ich total wichtig. Das hatte ich ja auch im Eingangs-Impulscheck gesagt. Gesundheit muss halt Spaß machen. Ne? Und nicht immer nur Verbote und Backzettel und so. Das finde ich schon Schrott.
Schön.
Ich weiß, ja, was jetzt kommt.
Ja,
aber alle, was kommt.
So. Naja, es ist ja nicht kostenlos, hier zu sein. Ne? Und das blutet mir irgendwie das Herz. So 95% oder vielleicht 99% meiner Patientinnen könnten sich das noch nicht leisten. Und selbst wenn die Kasse, sie sind dann auch nicht privatversichert, wenn die Kasse was bezahlt. Also ich sehe einerseits das, ich finde es auch, natürlich ist es teuer, natürlich macht es viel mehr Spaß. Das ist genau das, was ich an Prävention sehen will. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Leuchtturm, der von der Realität noch so weit entfernt ist. Und das ist schade. Aber ich finde, so, wie sind denn die Zwischenschritte? Wie geht's dann weiter? Soll es dann überall hier Kliniken geben? Natürlich, ne, werden die dann vielleicht auch mit der Zeit günstiger oder kommen in die Erstattung? Das hast du ja schon angedeutet. Ja. Aber wie kriegen wir denn hin, dass es nicht dieses Klischee weiter ist? Oh, reichen Medizin. Die können sich noch mehr leisten. Die können sich dann noch die Supplements personalisieren lassen.
Ja, das ist genau das Thema. Also irgendwo muss man anfangen. Und das wirst du ja bei ganz vielen Themen so, bei ganz vielen Technologien, die fangen erstmal bei einem hohen Preispunkt an, weil sie sonst einfach nicht tragbar sind. Aber genau das ist das Ziel. Ne? Also wir wollen jetzt mit einer kleineren Kohorte, also immerhin also Leute, die in Deutschland privat versichert sind, für die ist es eigentlich ein No-Brainer, das hier zu machen, weil das ein großer Teil davon ist tatsächlich Standardprävention, die eine private Krankenkasse auch erstattet.
Wenn es nicht erstattet werden würde, es ist ein iPhone, Leute. So, ne, ihr kauft euch jedes Jahr ein iPhone und wir alle wissen, dass das aktuelle iPhone nicht sehr viel besser ist als das iPhone von letzten Jahr, aber definitiv No-Brainer, definitiv.
Ja. Und das andere ist eben, wir brauchen halt erstmal die Grundlage, um den Case zu machen, dass es überhaupt was bringt für Leute, die jetzt gesetzlich, also für eine gesetzliche Krankenkasse. Irgendwann wird ihr dann auch sagen, so ja, macht eigentlich Sinn. Jetzt, wo wir die Daten sehen, dass es eigentlich günstiger für uns wäre, unseren Mitgliedern so ein präventiven Checkup zu ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch verstehen, was sind irgendwie die größten Hebel, was sind die besten Marker, die wir jetzt messen können, um das günstiger zu machen. Das wissen wir jetzt im Moment noch gar nicht. Vielleicht gibt's ja den einen Marker oder den Composite Score, den man irgendwie relativ günstig messen kann, wo man dann ziemlich gut auch mit AI, mit irgendwelchen anderen neuen Tools dann besser verstehen kann und gezielter einsetzen kann, präventiv bei einer viel größeren Masse. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir haben einfach die Daten noch nicht dafür.
Was ist so eure zeitliche Wette?
Es ist super schwierig vorherzusagen, weil AI entwickelt sich extrem schnell. Wir haben jetzt ein ziemlich tiefes Datenset. Wenn man mit dem schon was anfangen kann, also je besser AI wird, je mehr Daten wir generieren, das ist super schwer, die Wette zu sagen, aber ich denke mal so, in den nächsten 5 Jahren wird man bestimmt viel, viel mehr verstehen, wie man Aging wirklich misst. Und bis dahin sind wahrscheinlich auch die ersten Longevity-Drugs auf dem Markt, noch nicht als Longevity-Drugs, weil dann gibt's ja noch gar kein Longevity, aber dann kann man das sowohl messen, als auch man hat Drugs, mit denen man das dann ausprobieren kann. Und von dort an, glaube ich, geht's dann steil bergauf.
Könntest du dir vorstellen, also ich war ja erst verwundert, dass es in Deutschland als erstes aufgemacht wird, ne, weil Deutschland auch schwierig, dann habe ich gedacht, so eigentlich ganz schlau, weil deutsche Medizin, deutsches Gesundheitswesen hat ja im Ausland sogar einen relativ hohen Stellenwert, wenn du ein Doktor aus Deutschland bist, so, oder aus der Schweiz, auch gut, ne. Hat halt so eine Traumfahrt, wie sich hier es weiterentwickeln würde, ne. Gibt's dann unterschiedliche Standorte, ne. Ich hatte mit Jan zum Beispiel, ne, da hatte ich die Idee, so Shop-in-Shop, ne, Systeme halt zu machen, ne. Weiß ich, ob das cool ist, ja. Habt ihr da irgendwie auch so Hypothesen, die ihr euch gerade anguckt, ne, was so spannend sein könnte?
Also ich glaube, je mehr Daten wir nutzen könnten, desto besser und schneller würde das ganze Feld vorankommen. Mhm. Deswegen wäre es eigentlich schon spannend, mit mehr vielleicht Partnern zusammenzuarbeiten. Ich glaube jetzt nicht, dass Years jetzt organisch gleich ganz viele Standorte eröffnen wird, weil das einfach auch sehr, sehr viel Arbeit ist und das Team bisher noch nicht so groß ist, dass wir das stemmen könnten. Aber wenn man die richtigen Partner dafür hat, kann ich mir das schon vorstellen, dass man dann auch von anderen Gegenden, also jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern auch, und das Datenset würde natürlich ein AI dann auch nochmal bereichern und das noch besser machen.
Ja. Also wenn ihr Years Mallorca aufmachen wollt und da noch jemand braucht, so, ne? Also ich kenne da jemanden.
Also Thoran liebt Wellness-Hotels, Spaß, das war eigentlich nochmal so was für deine neue Karriere, ne? Und Mallorca dann.
Ich dachte, so ein High Executive Retreat auf Mallorca, ne? Fände ich schon cool, aber finde ich total spannend. Ich glaube, dass es auch schöne Kooperationen geben könnte, in denen man sich da reinarbeiten kann. So, lieber Alex, jetzt kommt mein Lieblingspart. den habe ich auch schon mit Jan gemacht, ne? Da ging es aber darum, dass er auf einer Skala von 1 bis 10 Hypes bewerten sollte, anhand ihrer medizinischen, evidenzbasierten, ja, Qualität. Jan hatte da so im Median so eine 4 immer, weil er das ja kritisch ist, aber hat auch mal hier und da eine 6, kontextuell. Ich würde gerne, wir beide dich mal mit so Wörtern konfrontieren, ja, die in meiner Bubble auf jeden Fall gerade so on vogue und hype sind. Und du kannst ja mal vielleicht einordnen, 1 bis 10, was so deren Impact Potential sein könnte.
Die erste Kategorie wären Wearables.
Wearables, ich würde sagen 6. Ich kann auch dazu sagen, warum. Weil gerne. Ich glaube, dass es sehr accessible ist und sehr einfach ist, damit wirklich long-term continuous monitoring zu machen. Allerdings ist es auch limitiert dadurch, was es überhaupt messen kann. Also ich glaube, die Zukunft von Wearables, wenn die dann auch wirklich ein bisschen invasiver noch mehr messen können, dann wird der Impact sogar noch höher werden. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt.
Das Witzige hatten wir eine Blutzuckerfolge, weil ich auch einen CGM trage, auch gerade wieder genau das. Ne? Das, was du messen kannst, dafür ist es wahnsinnig krasser Impact in dem Moment. Dieses Seeing is Believing, aber dann ist immer so der, was kannst du überhaupt gerade schon so in dieser wirklich Güte messen? Ja, cool.
Ich würde jetzt eins nehmen, was ich kaum aussprechen kann, aber ich weiß, was sich dahinter verbirgt, weil ich es eben schon so cool fand. Senolytics und Cellular Reprogramming, ne? Also die Zombie-Zellen. 1 bis 10, was ist deren Impact?
Ich würde es jetzt sogar in größeres, also wirklich diese super hypey Longevity-Innovationen rein kategorisieren. Und da würde ich schon sagen, 8 bis 9. Allerdings sind wir noch relativ früh dran. Also Senolytics werden zwar schon in der Klinik getestet, Reprogramming glaube ich auch bald, aber ich glaube, da gibt es noch sehr viele Hürden und man weiß noch gar nicht, wie man wirklich Senescence im Körper messen kann. Da gibt es auch noch ein bisschen was gemacht werden muss. Aber wenn das dann wirklich funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ein Game Changer.
Also an alle Leute, die gerade im Bio-LK sitzen und zuhören, Zombie-Zellen.
Und Reprogramming.
Und Reprogramming.
Dann nehme ich mal, was ich ja noch fast ein bisschen realitätsnah finde an der aktuellen Arbeit. Telemedizin, also Remote Monitoring und so weiter. Ist das irgendwie noch heiß?
Oder? Ich glaube, das hatte, glaube ich, schon seinen Moment. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Also man wird immer einen bestimmten Part mit Telemedizin abdenken. Ich glaube, Remote Monitoring wäre dann nochmal was. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nochmal als separate Kategorie habt, aber wenn man quasi At-Home Monitoring hätte, ne, mit, also wo man Biomarker irgendwie jeden Morgen kann man irgendwie sein Biomarker-Panel messen und dann seinen Tag daran irgendwie.
Wir hatten es mit den Toiletten, ne? In der einen Folge.
Smart Toilets gibt auch so Sachen, wo man
irgendwie
so eine Box hat, wo man dann irgendwie so einmal den Finger dran hält und dann kommt ein bisschen Blut rein, dann werden irgendwie die ganzen Proteine gemessen oder ganzen Biomarker. Mhm. Also solche Sachen, wenn sie dann mal accessible sind, 7.
Also ich wache morgens auf, ich mache Stuhlgang. Ich hab sag immer Kaki, aber Anne möchte das nicht.
Aber danke, dass du es nochmal erwähnt.
Kaki. Also ich mache Stuhlgang und Pipi und dann mache ich einmal Pixi so, ne? Und dann habe ich auf meinem Dashboard habe ich dann quasi Indizien, ne? Also Biomarkers und dann sagt er mir, okay, nimm vielleicht Zink, ja, oder Magnesium oder wie wir in der Ernährungsfolge gelernt haben, Ballaststoffe, Leute, Ballaststoffe. Das bringt mich dann zu dem Thema, also, Disclaimer, ne, dieser Podcast wird ja unterstützt von sowohl Years als auch Performula, ne, hyperpersonalisierte Supplements. Wie stehst du zu dem Thema Supplements, auch im Longevity-Kontext? Ja, kannst du ganz ehrlich sein, weil ich sehe halt ultra viele Marken rauskommen und ich denke immer, wenn jeder Amateur Geld verdienen kann, ne, muss es ein attraktiver Markt sein. Ja, also da muss irgendeine Art von Return sein. Und dann frage ich mich, was ist davon gut, was ist davon schlecht? Und wenn Hypothese das meiste schlecht ist, wird es ja irgendwann vielleicht mal was Gutes geben, ne, was super gut ist. Also wie guckst du als Investorin und Wissenschaftlerin auf Supplements?
Also ich nehme selber Vitamine, aber auch sehr gezielt. Also wenn ich jetzt irgendwie sehe, ich habe einen bestimmten Defizit oder wenn es vielleicht tatsächlich schon klinische Studien zu bestimmten Supplements gibt, die sagen, okay, das verbessert irgendwie die DNA-Reparatur oder was auch immer. Und ich sage gerade, ich bin gerade in so einem Stress und ich will irgendwie was tun, was definitiv nicht schlecht ist und im Zweifel vielleicht gut ist. Und ich habe irgendwie ein bisschen Liquidität und kann mir das jetzt gerade leisten. Dann würde ich das machen. Aber ich finde es schwierig, gerade wenn man auf den Blick mit is it accessible to the broad population, also können sich viele das leisten? Ich glaube, die meisten können sich nicht irgendwie 200 Euro im Monat Supplements leisten, vor allem, wenn man nicht weiß, ob sie überhaupt was bringen. Und ich glaube, das ist der größte Punkt. Für Supplements werden in den meisten Fällen keine high-quality klinischen Studien durchgeführt, weil es den Leuten nichts bringt. Die kriegen ihre Customers durch Marketing, nicht dadurch, dass sie eine klinische Studie laufen lassen. Weil wenn es ein Supplement ist, dann kann das eigentlich jeder dann verkaufen. Ne? Also ich gebe jetzt Geld aus für eine klinische Studie und dann kommt der andere dahergelaufen und bringt das gleiche Supplement raus, hat keine Kosten gehabt für die klinische Studie, aber kann die gleichen Marketing-Claims machen.
Ja.
Und deswegen ist es ein bisschen schwierig als Investment-Case. Aber das heißt nicht, dass wenn jetzt nicht irgendwie so ein paar Studien sagen, das sieht ganz positiv aus, dann würde ich das vielleicht auch mal in meinen Stack aufnehmen und mal ausprobieren.
Cool.
Also als Impact 2.
Okay,
jetzt mache ich noch eine, weil es ja dein Lieblingsthema ist. Was ist denn mit Wellness-Clubs und Longevity-Spas? Weil wir ja so diesen Wellness-Bereich...
Ich muss mich vorführen.
Ja, ich dachte, du traust dich nicht zu fragen. Aber
ich hab extra übersprungen.
Das ist ja immer so dieses Venn-Diagramm, Longevity zwischen Health und Wellness. So. Aber wie guckt ihr denn auf den Space Wellness?
Ich sehe sehr, sehr viel, was in dem Bereich passiert. Aber ich glaube, langfristig ist es eher eine 3. weil also Accessibility ist wieder ein Thema. Es ist wirklich nur was für Leute, die es sich wirklich leisten können. Und wenn man ganz ehrlich ist, das, was da geboten wird, ist meistens nicht wirklich evidenzbasiert. Das sind Sachen, da fühlt man sich irgendwie ganz gut, wenn man irgendwie in eine Kryokammer geht oder eine Infrarotsauna. Aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie jeden Tag machen kann, wenn man das in einem Spa macht. Und dann hat es auch nicht den Impact, den man gerne hätte. Und ich glaube, mit den wirklichen Medical Approach hat man einen viel größeren Hebel als mit solchen Sachen.
Was passiert denn? Du hast jetzt schon gesagt, in den nächsten 5 Jahren siehst du schon viel. So in den nächsten 10 Jahren hast du so einen Ausblick, so eine Vision in dem Kontext, den wir heute gesprochen haben. Was hat sich getan?
Also wenn man das Ganze weiter spinnt, was wir jetzt quasi hier gerade entwickeln mit Years, mit unserem Portfolio, die Idee ist eigentlich, dass, also klar, es gibt immer noch ganz normale Arztpraxen, aber du gehst zum Arzt. Und es gibt neue Technologien, mit denen man dann quasi mit einer Blutmessung und vielleicht mit Wearable Data oder was auch immer für neue Sensoren es dann gibt, quasi so ein Digital Twin von dir selber mit deinem Gesundheitszustand hat und ganz genau versteht, also auch mit Genetik noch mit drin, also genetische Risikofaktoren, alle möglichen Epigenetikmarkern, die bei dir quasi hoch oder runter reguliert sind, und dass dann der Arzt anhand dieses Fingerprints durch sein AI, also jeder hat dann quasi so eine AI in seiner Praxis, der dann irgendwie die Sachen analysiert und dann sagt er, okay, dieser Patient ist zwar aktuell in Top Shape, aber es gibt hier irgendwie bestimmte Mechanismen, die nicht mehr ganz so gut funktionieren und der sollte jetzt dieses, ob es jetzt ein Supplement oder ein Medikament ist, sollte jetzt präventiv dieses Medikament nehmen. Und dann gucken wir in 3 Monaten nochmal, ob sich dieser Mechanismus wieder normalisiert hat.
Mega, das ist so ein schöner Brücke zu unserem Anfangstalk, ne? Weil ich auf der Bühne gesagt habe, hey Tommy, würdest du in Gaming eigentlich einsetzen? Im Health, meine ich so eine Patientenakte zum Beispiel, Digital Twin, ja, ich würde das wie so Gaming-Charakter darstellen. Ne, die so 3D-Scroll, weißt du, mit so Health Bars, ne, und so Data und sowas.
Das kannst du ja machen. Bei Years ganz gut machen mit dem.
Ja, genau, Scan. Eben. Ne, würde ich sagen, so hier, das ist dein Digital Twin und sowas, dann kannst du auswählen, Historie und dann, was sind so deine Resources, deine Powers, Deficits und so, ne, Rot, Grün, kannst du so. Also, wir haben ja die Visualitäten schon da, das hat super Fun zu machen. Und meinen eigenen Hero, ne, Seeing is Believing, ne, wie du es auch gesagt hast, ne, zu empowern mit einer geilen visuellen Darstellung, wo du einfach Lust hast, dich mehrmals die Woche einzuloggen und zu sehen, so have I evolved, ne? Also in einer anderen Podcast, also ich erzähle oft über Pokémon in Podcast, ja. Ja, aber next level, ja, zu sein, Pokémon, it's the shit, people. Das finde ich, deswegen finde ich das so wichtig, so, so schön, dass du das sagst. Zum Abschluss haben wir eigentlich immer so ein Ding, wo wir uns gegenseitig so Tipps geben. Mhm. Aber wir wollen natürlich die Chance nutzen, von dir Tipps zu hören, ne? Was sind so deine, ich sag mal, ja, wie nennen wir das, Hacks, ja,
also
Principles.
Thoran gibt immer so high, fancy, neue Tech-Tipps. Ich mache vielleicht so ein bisschen Lifestyle-Sachen und du kannst gern das machen, was so, also gern auch so was Persönliches teilen, irgendeine Routine, ein Learning, was, wo du richtig hinterstehst, was für dich ein Aha-Moment war, sowas.
Kann auch Tech sein.
Da, klar, darf Tech sein.
Also für mich ist, es gibt so viele Sachen, die ich spannend finde. Ne? Es gibt so viele Sachen, wo ich weiß, das macht einen Impact. Jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Durchschlafen. Irgendwie keine Essen vor dem Schlafen gehen. Und es gibt so viele Sachen, aber real life is different. Also man kann es einfach nicht planen. Und wenn man irgendwie mitten in der Nacht von einem Kind geweckt wird oder sowas, oder wenn man irgendwie beruflich reist und dann kommt man nicht dazu, Sport zu machen oder Zeitverschiebung, es ist schwierig. Ja? Also ich glaube, wenn ich etwas versuche, für mich zu verändern im positiven Sinne, ist es immer mit dem Gedanken, was ist wirklich realistisch? Was kann ich in meinen Tag einbauen, was in meine normale Routine reinpasst und jetzt nicht irgendwie extra Aktivierungsenergie kostet, um das wirklich zu machen? Also wie kann ich das irgendwie gut in den Flow reinbringen? Beispiel jetzt, wenn ich meinen Kleinen in die Kita bringe, gehe ich direkt von dort aus zum Gym weiter.
Ich auch. Jeden Tag. Es ging
und Thoran geht dann noch ins Spa. Weiß nicht, ja, okay, dafür habe ich leider keine Zeit mehr.
Aber nicht, aber nur Mittwochs.
Ja, also so eine Art von Habit-Stacking halt wirklich.
Genau.
So, dass das immer verknüpft ist. Ja, mega.
Cool. Lieber Alex, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe ultra viel gelernt. Ich hoffe, ganz viele Leute haben was gelernt im Bereich, wohin entwickelt sich das Gesundheitswesen. Aber ganz viele Leute haben auch vielleicht gelernt, die gerade am Anfang im Studium sind, die vielleicht auch Biologie studieren. Ich weiß ja nicht, wer alles diesen Podcast auch hört oder sowas. Was auch so Chancen sein können, die sich ergeben, wie so ein Dealflow ist. Andere VCs haben mal gelernt, wie auch so das hier funktionieren kann mit diesem Approach. Also diese Uniqueness, nicht nur mit dem Produkt, was ihr habt, sondern auch mit der ganzen, was Apollo Health Ventures auch verkörpert, finde ich total cool. Und ja, danke, dass du da warst.
Danke, hat Spaß gemacht.
Cadby.
Die heutige Folge wird natürlich wieder präsentiert von unseren zwei Partnern, der Years, bei der wir wieder sitzen, über die wir heute auch viel gesprochen haben. Und natürlich auch Performula, unserem hyperpersonalisierten Supplement-Partner für hyperpersonalisierte Mikronährstoffe, basierend auf ärztlichen Empfehlungen und eurer Diagnose. Und wie immer haben wir eine Kategorie, die das Supplement-ABC heißt. Ja. Und heute widmen wir uns meinem Zweitlieblings, ich nenne es mal Supplement oder Nährstoff, nämlich Kreatin. Etwas, wo ich immer dachte, das machen nur dicke, fette Bodybuilder. Aber Nico, der hinten da auch sitzt, ja, der auch viel Sport macht, ja, sagt so, nee, tun es man auch viel mehr Leute. Und deswegen nutze ich mal diese Chance heute und frage, Anne, der Hype über Kreatin, is it real? Was ist es? Was macht's?
Naja, wir haben ja heute, das war ja ganz cool, gehört, dass viele Supplements überteuert sind und gar nicht evidenzbasiert. Kreatin ist schon eins der am besten erforschtesten Supplements, eben going way back, schon im ganzen Pumperumfeld und somit auch eins der sichersten. Und ich erlebe es schon so, dass es so eine Art Comeback gerade gibt. Kreatin in aller Munde, klar, im Kontext Muskelwachstum, Regeneration ist es auf jeden Fall eine Bank und ist auch irgendwie sicher, ist auch recht günstig. Das ist ja auch nochmal was, was relativ cool ist. Ja,
so ein Pod kostet 16 Euro oder sowas.
Aber ist doch recht günstig, oder? Man nimmt ja so 3 bis 5 Gramm am Tag, oder würdest du sagen?
Du und ich haben unterschiedliche Definitionen von günstig.
Im
aber
Vergleich
finde ich schon, ja.
Zu, das stimmt. Aber selbst aus meiner Perspektive würde ich sagen, gehört es eher zu den erschwinglichen Supplements. Und was ich so beobachte, ist, dass ältere Menschen und vor allem Frauen entdecken, dass da nochmal auch ein Use Case ist. Dass das so ein bisschen das Image nicht mehr hat, nur auf Muskelwachstum, Regeneration, weil es eben auch ATP regeneriert und bereitstellt im Gehirn. Also es wird auch sehr viel jetzt untersucht. Da gibt es neue Studien, die laufen, ob es neuroprotektiv ist, das heißt wirklich für die Gehirngesundheit was macht. Aber ich muss wirklich sagen, so je mehr ich höre und lese, ist das eins, wir wissen ja immer, messen bei Supplementierung, ist es trotzdem Supplement, wo man wirklich schon ganz schön viele Hinweise hat, dass man profitieren kann. Was schwierig ist, wir wissen gar nicht genau, wie die Versorgung ist. Es findet sich ja in Fisch und Fleisch vor allem. Und der Körper stellt es auch aus bestimmten Aminosäuren selber her. Nichtsdestotrotz wissen wir ja gar nicht so genau, wie viele Leute da wirklich in einem Mangel sind. Und das muss man immer als K-Wert vorweg sagen.
Ich kann aber in meinem Kontext schon sagen, ich hatte das ja mal in der Ernährungsfolge gesagt, dass ich alles dezidiert in meinem Logbuch eintrage, was ich zu mir nehme. Und letztens hatte ich ja schon herausgefunden, dass Magnesium auf jeden Fall einen klaren Impact auf meine Recovery hat. Das kann man einfach sehen. Das ist einfach auch einfach signifikant, zumindest in meinem statistischen Verständnis. Das ist nämlich so ein grüner Balken, der so +7 sagt, ja. Und Kreatin aber tatsächlich auch. Und insofern auf jeden Fall ein Supplement, was wir nämlich auch in Partnerschaft mit Performula empfehlen können. Und probiert's aus. Und eine Sache habe ich noch gelernt, es gibt so eins, jetzt werde ich es bestimmt falsch sagen, aber ich war diese Folge so gut, ich habe so wenig falsch gesagt, Leute, das kann ich einmal machen. Es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen, es gibt Kreatinmonohydrat und that's good, ne?
Also genau, es gibt bestimmte Substanzen, muss man wirklich...
Das war ein Qualität. Ja, willkommen zu der Folge Der Nerd und der Nerd von Thorngyn und Thorngyn. Dankeschön!
Cat by.
Ja, das war eine krasse Folge heute auf jeden Fall.
Ja, ganz schön viel drin, ne? Mhm. Also du hast die Grundschüler mit deiner Sprache wieder angesprochen, die Abiturientin, und Alex hat nochmal richtig ordentlich uns einen Überblick hier gegeben. Sehr gut.
Ja, du, Grundschüler-Pokémon ist kein Das ist nicht nur für Grundschüler, aber das machen wir
nicht. Ich dachte eher, als es um deine Toilettenbesuch ging.
Okay, gut. Aber ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen.
Ja, was hast du denn mitgenommen?
Ehrliche Antwort?
Am besten?
Dass man trotz seines BWL-Studiums dann doch nochmal Sachen initiieren kann, die irgendwie Impact am Mehrwert haben.
Ja, spannend. Also ich fand auch nochmal die Kategorien richtig gut, auch nochmal sehr differenziert zu gucken auf Supplements, auf Wearables, auf die neuen Trendthemen und der Blick in die Zukunft hat mir besonders gut gefallen.
Definitiv.
Für Digital Twins.
Und natürlich krasse Karriere.
Ja, und immer wieder auch cool so in der Realität, dass es auch darum geht, immer die Basics erstmal zu machen. Prävention oder Longevity, wie wir es nennen wollen, dass es immer mit drin ist, selbst bei den innovativsten Investorinnen, dass das Tech nicht geht, ohne dass wir wirklich so an der Realität dranbleiben und so auch dann was verändern können.
In diesem Sinne,
stay healthy,
stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.